So, liebe Geschwister, ich freue mich, euch wieder zu sehen. Wir werden dort weitermachen, wo wir gestern unterbrochen haben. Mein Vorschlag ist, dass wir heute auch wieder mit einem Gebet beginnen. Und damit das Sesselrücken nicht zu laut ist, bleibt einfach dazu sitzen, würde ich sagen. Lieber Gott im Himmel, ich möchte dir danken, dass wir auch heute wieder dein Wort studieren können. Wir wollen uns weiter Gedanken machen über das Thema Sabbat, speziell im Neuen Testament. Herr Jesus, wir wissen, es ist einerseits ein Gebot, dass wir diesen Ruhetag halten, aber es ist auch eine Erquickung und eine Freude für uns, wenn wir uns an diesem siebten Tag in der Woche Ruhe gönnen, um diese Beziehung mit dir pflegen zu können. Herr Jesus, wenn wir jetzt über dieses für uns doch wichtige Thema nachdenken, schenk uns deinen Heiligen Geist, damit wir dein Wort verstehen. Schenk uns einen wachen, hellen Geist, der mitdenkt, damit wir all diese Argumente, die wir zusammentragen wollen, auch später in der Diskussion mit anderen Menschen verwenden können. Wir laden dich ein, jetzt bei uns zu sein, und wir danken dir dafür. Amen. Ich möchte euch ganz kurz zwei, drei Dinge auch vorstellen. Das ist das neueste Buch auf Deutsch zum Thema Sabbat. Es ist vor einigen Wochen erschienen und behandelt den Sabbat von seiner praktischen Seite her. Der Titel lautet: Jede Woche Urlaub mit Jesus, Praxisbuch Sabbatheiligung. Ich habe das jetzt in den letzten zwei, drei Wochen gelesen, weil es mich natürlich auch interessiert hat. Es ist kein theologisches Buch, erklärt also nicht die Bibeltexte, sondern zeigt mehr die praktische Seite des Sabbats. Ich finde, es ist ein sehr gutes Buch. Den einen oder anderen Satz würde ich, wenn ich es schreibe, vielleicht anders formulieren, aber das ist immer so. Ich kann es euch auch so wirklich empfehlen. Es ist ein sehr praktisches Buch. Es werden hier Prinzipien aufgezeigt, die sicher gültig sind und die wir anwenden sollten. Und es wird dann von verschiedenen Seiten her auch diskutiert, wie wir den Sabbat ganz praktisch als schönen, angenehmen Tag auch mit unseren Familien, mit unseren Kindern oder Enkelkindern feiern können. Das Interessante daran ist, die Autorin hat hier Fragebögen verschickt, über 3000, in 51 Länder und in 5 verschiedene Kontinente, und hat versucht herauszuhören, wie den Adventisten den Sabbat halten und gestalten und verbringen. Darunter waren auch 176 Fragebögen aus Deutschland, 87 aus Österreich und 25 aus der Schweiz. Also auch die deutschsprachigen Länder kommen da so unter Anführungszeichen ein bisschen zu Wort. Und es ist durchaus interessant zu sehen, wie der Durchschnittsadventist weltweit seinen Sabbat verbringt. Zum Beispiel 84% haben angegeben, dass sie zum Predigtgottesdienst gehen. Ein paar Prozent weniger, 79, nehmen auch an der Sabbatschule teil. Das überrascht uns natürlich nicht, das wissen wir. Allerdings bei anderen Themen sind doch auch interessante Prozentzahlen aus diesen Fragebögen abzuleiten. Zum Beispiel scheuen sich nicht 8% der Adventisten, die eben so einen Fragebogen ausgefüllt haben, zu Hause ein bisschen sauber zu machen. 4% betreiben professionellen Sport am Sabbat oder gehen in ein Fußballstadion, um sich ein Match anzuschauen. 5% der Adventisten schauen sich Fernseh- und Radiosendungen an. 4% gehen ins Restaurant essen am Sabbat. Und das sind natürlich Fragen, die man sich dann stellt: Wie stehe ich selbst zum Sabbat? Und ich glaube, es gibt da sehr gute Anregungen zum Nachdenken. Ich kann euch dieses Buch also ans Herz legen. Die meisten Bücher, die wir bisher über den Sabbat haben, sind mehr theologischer Art. Und das ist also ein sehr praktisches Buch. Ein Buch, das ihr von früher wahrscheinlich kennt, von Bakayoko über den Sabbat. Das gibt's in dieser Form leider nicht mehr, es ist schon länger vergriffen. Es gibt noch ein paar Exemplare in dieser kleineren DDR-Ausgabe, die von der Qualität her nicht ganz so gut ist, aber vom Inhalt her das Gleiche bietet. Das ist also ein sehr gutes Buch, auch zum Thema Sabbat von seiner theologischen Seite her. Auch diese DVDs, wo ich gestern ein Stück vorgespielt habe und heute noch ein paar Minuten vorspielen will, für die, die es noch nicht kennen, das kann man natürlich alles kaufen. Wenn ihr wollt, könnt ihr am Nachmittag, heute, morgen, am Donnerstag, am Freitag genauso noch vorbeikommen und das eine oder andere kaufen. Gut, ich würde sagen, schauen wir noch einmal zum Thema Sabbat im Alten Testament. Das haben wir noch nicht ganz abgeschlossen. Ich habe hier meine Liste von den aus meiner Meinung nach wichtigsten Texten. Wir haben uns 1. Mose 2 angeschaut, den Schöpfungsbericht. 2. Mose 16, da geht es ums Manna. Das ist also auch von der praktischen Seite ein wichtiger Text, weil für den Sabbat vorbereitet wird. 2. Mose 20, die 10 Gebote, ganz klar. 2. Mose 31, da steht drinnen, dass der Sabbat eben ein Zeichen ist. Und ich denke, dass das wichtig ist, auch für das Neue Testament, für die Offenbarung dann. 3. Mose 23, Vers 32, da geht es in diesem Kapitel um diese Festsabbate, die Israel gefeiert hat. Und dort in diesem Vers steht eben, dass der Sabbat von Sonnenuntergang vom Abend weg bis zum Abend zu halten ist. Und für diese Frage, wann der Sabbat denn eigentlich beginnt, da gibt es nicht so viele Texte im Alten und Neuen Testament. Darum habe ich ihn da auch in meiner Liste. 3. Mose 23, Vers 32, da geht es eben um diese Aussage, dass dieser Festsabbat, und das gilt für alle anderen Sabbate auch, von Abend bis zu Abend zu halten ist. Also nicht von Mitternacht bis Mitternacht, so wie wir rechnen, auch nicht von in der Früh, von Sonnenaufgang bis Sonnenaufgang, wie manche Theologen behaupten, nicht-adventistische Theologen behaupten, dass die Israeliten das getan hätten, sondern von Abend bis Abend. 5. Mose 5, die 10 Gebote, das haben wir uns gestern auch kurz angeschaut. Die Begründung ist, weil Gott euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat, sollt ihr den Sabbat halten. Da spielt also dieser Gedanke der Erlösung eine wesentliche Rolle. Nehemia 13 wollen wir jetzt auch nicht aufschlagen. Da geht es um die Händler, die kommen und was verkaufen wollen. Und Nehemia sagt, nein, wir müssen die Stadttore zuschließen. Es kann nicht am Sabbat Handel betrieben werden. Für mich ein deutliches Argument, dass ich am Sabbat nichts kaufen und verkaufen soll, daher auch nicht einkaufen gehen werde. Mein Vorschlag ist, dass wir uns die zwei letzten Texte in der Bibel noch anschauen, Jesaja 58 und Jesaja 66. Nehmen wir also unsere Bibeln zur Hand und schlagen wir diese Texte auf. Ich persönlich verwende ja die Elberfelder Bibel und lese da auch wieder nach der Elberfelder. Gehen wir zu Jesaja 58. Da geht es um, laut Überschrift, falsche und echte Frömmigkeit. Da geht es ums Fasten, da geht es um soziale Fragen. Und dann wird auch das Thema Sabbat angeschnitten, eben in den letzten zwei Versen, im Vers 13 und im Vers 14. Und beachtet im Vers 13, wie oft das Wort dein oder deine oder deiner vorkommt. Ja? Jesaja 58, Vers 13 und Vers 14. Wenn du deinen Fuß vom Sabbat zurückhältst, deine Geschäfte an meinem heiligen Tag zu treiben und nennst den Sabbat eine Wonne und den heiligen Tag des Herrn Ehrwürdigung, wenn du ihn ehrst, sodass du nicht deine Gänge machst, deinem Geschäft nachgehst und eitle Worte redest, dann wirst du deine Lust am Herrn haben. Und so weiter. Also, offensichtlich geht es hier darum, dass ich am Sabbat nicht meine privaten Dinge tue, sondern eben Gott im Mittelpunkt behalte. Das ist offensichtlich hier diese Aussage. Und da steht auch etwas von deinem Geschäft nachgehen, also Geschäft, Handel treiben, Überlegungen. Mir ist es immer am liebsten, wenn der Sabbat nichts mit sonstigen beruflichen oder Gelddingen zu tun hat. Und wenn sich auch am Nachmittag die Gespräche nicht um solche Themen drehen müssen. Der letzte Satzteil im Vers 13, da steht bei mir in der Elberfelder Bibel, und wenn du nicht eitle Worte redest. Das ist natürlich in unterschiedlichen Übersetzungen auch unterschiedlich übersetzt. In der Einheitsübersetzung steht, und ich habe mir das da dazu geschrieben, keine Verhandlungen führst. Wenn du keine Verhandlungen führst. Ja? Oder in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, da steht, wenn du kein Wort im Zorn in den Mund nimmst. Ja? Da hat man das also so gedeutet in der griechischen Übersetzung. Also mit anderen Worten, es geht auch um unsere Gespräche, die wir am Sabbat führen. Und das ist, glaube ich, auch wieder eine sehr praktische Seite. Schauen wir noch zum letzten Text in meiner Liste, Kapitel 66. Und da sind wir ganz am Ende des Jesaja-Buchs angekommen. Jesaja 66, die Verse 22 und 23. Da steht, denn wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor mir bestehen, spricht der Herr, so werden eure Nachkommen und euer Name bestehen. Also es geht um den neuen Himmel und die neue Erde. Das erinnert an Offenbarung 21 und 22. Dann geht es weiter im Vers 23. Und es wird geschehen, Neumond für Neumond und Sabbat für Sabbat wird alles Fleisch kommen, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Also wenn es von der neuen Erde spricht und vom Sabbat spricht, der der Anbetungstag ist, dann bezieht sich das offensichtlich auf die Zukunft. Auf jeden Fall auf die Zukunft von Jesaja aus gesehen. Wenn wir dann im Vers 24 noch weiterlesen, dann wird die Sache doch etwas merkwürdig. Da steht, und sie werden hinausgehen und sich die Leichen der Menschen ansehen, die mit mir gebrochen haben. Und dann stellt man sich so die Frage, naja, auf der neuen Erde wird es da irgendwo Tote geben, die herumliegen und die wir dann betrachten und denen wir sagen, ja, weil ihr nicht geglaubt habt und nicht den Sabbat gehalten habt, das habt ihr davon. Wie sollen wir das einordnen? Ja? Jesaja spricht hier von einem messianischen Friedensreich, das an die Bedienung des Gehorsams der Israeliten geknüpft war, und das leider so, wie Gott es eigentlich geplant hat, nie gekommen ist. Da hätten dann auch alle Schwerter zu Pflugscharen geschmolzen und umgeformt werden sollen und so weiter. Also mit anderen Worten, auch manches, was wir hier in den letzten Kapiteln von Jesaja lesen, bezieht sich auf dieses messianische Friedensreich. Und trotzdem glaube ich, dass diese Verse 22 und 23 sehr wohl auch die neue Erde und den neuen Himmel im buchstäblichen Sinn meinen. Und ich schließe mich da einfach an Aussagen von Ellen White an, die das genauso sieht und interpretiert. Mit anderen Worten, in Bibelstunden nehme ich diesen Text dann her, um zu sagen, ganz am Anfang bei der Schöpfung gab es den Sabbat. Jesus ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in den Gottesdienst, in die Synagoge. Paulus hat das Gleiche gemacht. Warum soll ich dann hier eine Unterbrechung machen und den Sonntag einführen, wenn doch dann am Ende der Zeit auf der neuen Erde wieder der Sabbat ist? Am Anfang der Sabbat, im Alten Testament der Sabbat, bei Jesus und Paulus der Sabbat und in der Zukunft der Sabbat und dazwischen plötzlich der Sonntag. Das macht keinen Sinn. Ja, das ist also dieses Argument, das ich von diesem Text hier ableite. Also, ich glaube schon, dass wir Jesaja 66 dazu hernehmen dürfen, um zu sagen, der Sabbat wird auch in der Zukunft, wenn Jesus wiederkommt, wenn die neue Erde hier wirklich neu gestaltet ist, so wie Offenbarung 21 und 22 uns das im Detail dann schildern, dass auch dort der Sabbat der Ruhetag sein wird. Es macht also keinen Sinn, irgendwo mittendrin im Laufe der Welt- und Heilsgeschichte für 2000 Jahre lang einen Sonntag zu haben. Das war nicht im Plan Gottes vorgesehen und entspricht nicht seinem Willen. Gut, es gäbe noch andere Texte aus dem Alten Testament, die wichtig und interessant wären. Aber wir haben nur eine Woche Zeit und wir müssen einen Schritt weiter gehen. Ich möchte euch jetzt ein längeres Zitat, das sich über mehrere Folien erstreckt, vorlesen, das weder aus dem Alten noch aus dem Neuen Testament stammt, sondern aus der Zeit dazwischen. Es stammt, ja, vielleicht noch hier eine ganze kurze Zusammenfassung, was es an Arbeitsverboten im Alten Testament gibt. Ja. Ich habe das einfach zusammengetragen. Kein Feuer anzünden, kein Holz sammeln, keinen Handel betreiben, nicht Orte verlassen und seine Gänge machen, nicht pflügen und ernten, nicht Kelter treten, Getreidesäcke herbeibringen und auf Esel laden, keine Last durch Stadttore tragen, Sabbatruhe für Vieh, für Sklaven, für Fremdlinge, das Manna, das haben wir uns angeschaut, das soll vorbereitet werden, und der Priester, der wechselt am Sabbat die Schaubrote und auch ein Sabbatbrandopfer ist zu begehen. Also das sind alle Vorschriften, die im Alten Testament vorhanden sind. Mehr gibt es nicht. Ja? Alles andere darüber hinaus ist sozusagen Interpretation. Allerdings im Judentum in dieser Zeit zwischen dem Alten und Neuen Testament gab es dann mehr an Vorschriften, die sich herausgebildet haben, um eben dem Sabbatgebot gerecht zu werden. Und da gibt es ein sogenanntes Jubiläenbuch. Das ist so in der Zeit 170, 150 vor Christus entstanden. Es wurde im 19. Jahrhundert zuerst vom Äthiopischen ins moderne englische Deutsche dann übersetzt. Und wurde dann auch in etlichen Handschriften und Manuskripten, man weiß es nicht ganz genau, 14, 15, 16 verschiedene Handschriften, manchmal sind es nur so Bruchstücke und man weiß nicht, ist das die gleiche Handschrift, in Qumran gefunden. War also dort sehr, sehr populär. Sonst hätte es nicht so viele unterschiedliche Handschriften gegeben. Und da wird die alttestamentliche Geschichte mehr oder weniger nacherzählt und zum Teil natürlich auch neu gedeutet. Und dann gibt es einen Abschnitt über den Sabbat. Und das will ich euch hier zeigen. Dort steht, ganz sicher aus dieser Zeit, also es ist sicher rund 200 Jahre vor dem Neuen Testament, siehe, ich schreibe dir auch das Sabbatgebot und alle Rechte seiner Satzungen auf. An 6 Tagen sollst du deine Arbeit verrichten, am 7. Tag aber ist der Sabbat des Herrn, eures Gottes. Verrichtet an ihm keinerlei Arbeit, weder ihr selbst, noch eure Kinder, Knechte, Mägde, noch euer Vieh, auch nicht der Fremde, die Fremden, die bei euch sind. Bis jetzt klingt's nach den 10 Geboten. Ja? Das ist also mehr oder weniger der Inhalt der 10 Gebote, der hier wiederholt wird. Und jetzt folgen dann noch mehr Ausführungen. Wer an ihm am Sabbat irgendwelche Arbeit verrichtet, soll sterben. Ebenso wer diesen Tag entweiht, und jetzt kommt eine lange Auflistung, indem er seinem Weibe beiwohnt. Oder wer sagt, er wolle an ihm etwas machen. Oder wer an ihm eine Reise wegen Kaufs oder Verkaufs macht. Oder wer an ihm Wasser schöpft, das nicht für sich am 6. Tag vorbereitet hat. Oder wer irgendetwas aufhebt, um es aus seinem Zelt oder Haus zu bringen, der soll sterben. Ich meine, manches verstehen wir, das kommt aus dem Nehemia, das mit dem Kaufen und Verkaufen. Ja? Das mit dem Wasserschöpfen findet im Alten Testament keine Entsprechung. Das ist jetzt eine Erweiterung dessen, was im Alten Testament steht, um sozusagen ganz sicher zu gehen, dass der Sabbat nicht gebrochen wird. Und da hat man begonnen, eben um das Gesetz Gottes herum noch zusätzliche Gebote zu erfinden. Ich meine, der erste Punkt hier, indem er seinem Weibe beiwohnt, naja, das ist jetzt natürlich eine Frage, die damals schon im Alten Testament diskutiert wurde, also nicht im Alten Testament, bei den Rabbinern zur neutestamentlichen Zeit diskutiert wurde. Und manche haben gesagt, ja, wenn man verheiratet ist, der Tag des Sabbats ist ein Tag der Freude. Ja? Genießen wir doch auch die Ehe. Und andere haben gesagt, nein, das artet vielleicht in Arbeit aus, unter Anführungszeichen. Ja? Und passt nicht zum Sabbat. Oder verunreinigt und passt nicht zum Sabbat. Ja? Ich meine, auch Adventisten heute sind hier unterschiedlicher Meinung. Das wird also auch kurz in diesem neuen Buch unter Adventisten diskutiert. Die andere Frage, Reisen am Sabbat. Ja, hier steht wegen Kaufs oder Verkaufs. Wie ist das wirklich mit einer Reise am Sabbat? Ich meine, es ist gar nicht so einfach zu sagen, ja? Also damals ist das schon diskutiert worden und irgendwann hat man dann diesen Sabbatweg eingeführt. Das waren also, ja, es war etwas weniger als ein Kilometer. Soweit hat man gesagt, darf man sich bewegen am Sabbat. Mehr geht nicht. Ja, das ist natürlich gar nicht so einfach. Ja? Wenn ich jetzt 40 Kilometer von meiner Gemeinde entfernt wohne und zum Gottesdienst gehen möchte, muss ich irgendwie dorthin kommen. Ja? Und ich kann mit meinem eigenen Auto fahren und selbst diese Arbeit leisten, unter Anführungszeichen. Andere haben vielleicht kein eigenes Auto oder sind zu alt, sind einfach nicht in der Lage, mehr Auto zu fahren und müssen mit einem öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs sein. Mit dem Fahrrad, das wird auch recht weit, ja. Oder wie ist das mit dem Prediger, der am Sabbat manchmal mehr zu tun hat, als ihm lieb ist? Ja? Gut. Schauen wir noch ein bisschen weiter. Das Zitat ist noch nicht zu Ende. So. Jetzt hat er da was übersprungen. So, verrichte am Sabbat keinerlei Arbeit, ohne dass ihr sie für euch am sechsten Tag vorbereitet habt, wie Essen und Trinken. So geht das Zitat weiter, wie Essen und Trinken. Also hier im Judentum wird auch schon gesagt, in Anlehnung an diese Manna-Geschichte aus dem Mosebuch, bereitet euer Essen vor. Und auch da stellt sich die Frage, wie können wir das heute tun? Heute hat man vielleicht einen elektronisch steuerbaren Herd zu Hause. Die Sache steht fix und fertig im Ofen und die Zeitschaltuhr stellt sich so ein, damit, wenn man nach Hause kommt, nach dem Gottesdienst das Essen gewärmt ist. Ja? Aber damals musste man Holz holen und ein Feuer anzünden und da war das Ganze sehr viel aufwendiger. Und jeder muss dann natürlich auch für sich selbst eine Lösung finden, wie er mit solchen Sachen und Fragen umgeht. Und da empfehle ich euch wirklich dieses Buch. Da gibt es sehr gute Ideen und Prinzipien, die aufgezeigt werden. Und aufgrund dieser Prinzipien kann ich dann für mich selbst entscheiden, wie ich das handhaben will. Noch ein Gedanke eben aus diesem Jubiläenbuch. Ruht von aller Arbeit an diesem Tag und feiert Sabbat und preist den Herrn, euren Gott, der euch einen Festtag und heiligen Tag verlieh. Und ihr merkt, wie hier Feiern und Preisen und Festtag als Ausdruck vorkommt. Der Sabbat, das war also schon damals so, sollte ein schöner, ein angenehmer, ein Tag des Feierns sein. Und wir zu Hause versuchen auch immer, am Sabbat gibt es etwas, was allen sehr gut schmeckt und eine besondere Nachspeise, damit jeder glücklich und zufrieden ist und auch so zum Ausdruck kommt, dass der Sabbat ist. Bitte.
Ich habe Ich habe mal eine Frage. Was hältst du davon, wenn man am Sabbatnachmittag Missionsarbeit macht?
Am Sabbat, ach.
So eine Diskussionsfrage auch bei uns.
Sabbatnachmittag und Mission, würde ich persönlich sagen, ist durchaus kompatibel. Ja? Das passt zusammen. Ich denke da schlicht und einfach an Paulus, der auch am Sabbat in die Synagoge geht, um die Chance zu nützen, über Jesus Christus zu sprechen und das Evangelium weiterzugeben. Und das war nicht immer angenehm und auch nicht immer leicht. Und manchmal wurde er von der Synagoge gewaltsam entfernt, rausgeschmissen, könnten wir sagen. Und trotzdem macht er das. Das war ein gewisser Aufwand, ein gewisses Risiko auch. Und anstrengend unter Anführungszeichen. Ich persönlich glaube schon, dass der Sabbat auch für die Mission am Nachmittag genützt werden kann. Oder sogar genützt werden soll. Das ist auch ein Thema in diesem Buch. Ja. Das wird hier gesagt, man sollte Verschiedenes am Sabbatnachmittag tun. Nicht unbedingt jeden Sabbat Mission, sodass es anstrengend und mühsam wird, sondern auch die soziale Komponente, auch die Natur und so weiter. Ja? Aber Sabbat und Mission passen aus meiner persönlichen Sicht schon zusammen. Selbst wenn ich da jetzt vielleicht ein Paket mit Geschenksbüchern mitnehmen muss, das dann verteilt werden soll. Ja? Ich persönlich hätte da kein Problem.
Ja, klar. Aber bei uns kommt immer wieder die Frage aus, auch wir machen das am Sabbat einmal im Monat. Mhm. Aber wir sind dann mitten in der Stadt und es ist viel Lärm und also Fußball-Weltmeisterschaft, du hast nur die grölenden Mengen um dich gehabt. Und es war also dann wirklich schon mal so die Frage, ist das richtig, was wir machen? Und deshalb mal so die Frage weitergekehrt.
Ja, ich glaube, die Ablenkung ist sicher groß. Und die Atmosphäre ist nicht eine sabbatliche, so wie wir uns das wünschen würden. Aber die Frage ist wieder nach diesem Jesaja-Text. Mache ich es für mich? Ist es mein Gang? Ist es mein Geschäft? Ist es meine Sache, die ich vorantreibe? Oder ist es die Sache Gottes? Und wenn ich von dieser Seite her überlege, sage ich, ich tue es nicht für mich, wenn ich mich dorthin stelle und Missionsbücher vertreibe oder verteile oder verschenke. Ich mache es nicht, wirklich nicht für mich. Ich könnte mich irgendwo in den Liegestuhl legen und es bequemer haben und so Sabbatruhe erleben. Ich mache es für meine Mitmenschen. Und das, glaube ich, passt sehr wohl zum Sabbat. Wie gesagt, dieses Buch ist da eine gute Quelle, um all diese Fragen auch von verschiedenen Seiten her zu beleuchten. Die Entscheidung wird nicht immer vorgegeben in diesem Buch und das ist auch gut so. Jeder muss für sich selbst dann entscheiden, aber es gibt gute Gedankenanstöße. Gut, noch eine Frage, ganz hinten.
Der Sabbat als Festtag wurde jetzt hier auch angesprochen. Bedeutet das, dass wir die Familienfeiern auf den Sabbat verlegen, wie Hochzeit, Jubiläen, Geburtstage, was in letzter Zeit praktiziert wird?
Ja, ich war ganz erstaunt in diesem Buch, das ich schon mehrmals in der Hand hatte, zu lesen, dass in Russland sehr oft Hochzeiten am Sabbat stattfinden. Ich kenne das da bei uns in Österreich eigentlich nicht so. Ja? Da finden die Hochzeiten normalerweise am Sonntag statt. Und ich vermute, dass das in den deutschsprachigen Ländern fast immer der Sonntag sein wird. In Russland offensichtlich häufig auch der Sabbat. Bei Adventisten, wir reden jetzt nur von Adventisten und nicht von Juden oder von anderen Christen. Ja? Ja, passt das jetzt zusammen? Ist eine berechtigte Frage. Ich muss sagen, Hochzeit feiern am Sabbat ist für mich auch irgendwie ein neuer Gedanke, weil Hochzeit auch irgendwo mit Anstrengung und Arbeit verbunden ist. Es muss viel vorbereitet werden und nachher auch wieder viel weggeräumt werden. Und da sage ich mir, ist das so ideal am Sabbat? Aber offensichtlich gibt es Adventisten, die diese zwei Sachen, die aus dem Paradies kommen, die Ehe und den Sabbat, sehr wohl auch heute noch gemeinsam unter einen Hut bekommen. Und wenn man alles gut vorbereitet am Freitag und die Nacharbeit am Sonntag oder spät am Samstagabend leistet, ja, warum nicht? Ja? Geburtstagsfeiern, sonstige Feiern. Ich persönlich sage, meistens ist ja doch ein gewisser Aufwand damit verbunden. Ich persönlich würde das lieber am Samstagabend, wenn die Sonne untergegangen ist, machen oder, kommt auf die Jahreszeit natürlich danach an, oder doch besser am Sonntag. Aber wie gesagt, manches ist auch eine Entscheidung, die jeder mit seinem Gewissen, mit seinem Wissen vor Gott für sich persönlich treffen muss. Und ich glaube, es ist ja gar nicht schlecht, dass wir nicht eine lange Liste aufstellen, wo alles Punkt für Punkt drinnen steht, so wie die Juden es dann versucht haben. Und wir zwar rein äußerlich diese Liste einhalten, aber mit unserem Gedanken, mit unserem inneren Sein vielleicht weit weg von einer richtigen Sabbatheiligung sind. Und wenn mein Gewissen zu mir spricht und sagt, mach's lieber nicht am Sabbat, mach's lieber am nächsten Tag, am Sonntag, dann ist es vielleicht klüger, so auf diese Stimme Gottes auch zu hören. Das ist jetzt mein Vorschlag dazu. Ich will niemanden verurteilen, der sagt, ich habe jetzt da am Sabbat eine Hochzeit oder am Sabbatnachmittag eine Geburtstagsfeier im Kreis meiner Lieben. Ja? Ich will niemanden verurteilen, versteht mich richtig. Ja? Das ist eine Sache, die jeder wahrscheinlich für sich selbst auch überlegen muss. Was ist das für ein Aufwand? Wie viel Zeit und Arbeit kostet das? Kann ich alles vorbereiten? Kann ich das vielleicht auch missionarisch nützen? Auch das ist ja vielleicht eine Möglichkeit. Und dann muss man abwägen und schlussendlich eine Entscheidung treffen. Das ist der Punkt. Ja? Gut, ich sehe da noch eine Hand, bevor wir weitergehen.
Ich hätte zwei Fragen. Zum ersten, ist zum Beispiel ein gemeinsames Grillen mit der Gemeinde am Sabbat sinnvoll? Und die zweite Frage, ich habe mal den Begriff Sonntagisierung des Sabbats gehört. Was genau soll ich mir darunter vorstellen?
Tja, Grillen am Sabbat. Hier in der Gemeinde Bonhofen findet auch jede paar Wochen ein Potluck statt. Hier in diesem Raum, hinter dieser Faltwand, ist die Küche. Und meine Frau gehört zu den Personen, die das mitorganisieren. Und die Geschwister bringen dann ihr Essen von zu Hause mit, das ist ja schon vorbereitet. Manches kann man noch schnell wärmen, weil da ein Ofen ist, da hätte ich jetzt kein Problem damit. Nur nach dem Potluck bleibt doch einiges auch an Geschirr und Putzarbeiten übrig. Und das wird nach Möglichkeit dann nach Sabbatschluss gemacht. Es gibt immer ein paar übereifrige Geschwister, die sagen, naja, den Tisch müssen wir jetzt gleich abputzen und man kann sie kaum aufhalten. Und wie gesagt, ich will da nicht urteilen, sondern ich möchte einfach sagen, so ist das Leben. Ja? Und andere sagen, nein, lassen wir den Tisch jetzt so ungeputzt da stehen und kommen wir später am Abend. Und dann finden sich auch immer wieder ein paar Geschwister, die sagen, ich bin bereit mitzuhelfen und ich auch und ich auch. Und dann ist man eine kleine Gruppe. Und beim letzten Mal ist meine Frau dann erst um 23 Uhr nach Hause gekommen. Es war im Sommer, der Sabbat ist erst spät zu Ende. Und es war ein großes Potluck mit viel Geschirr und vielen Leuten. Und da ist sie erst um 23 Uhr nach Hause gekommen. Und wenn ich sage, ich bin bereit, das in Kauf zu nehmen, dass ich dann noch einmal in die Gemeinde komme, beim Grillen schaut es wieder ein bisschen anders aus. Ja? Ich glaube, wenn man alles sehr gut vorbereitet, ist auch das Grillen kein Problem. Wenn man alles, was vermeidbar ist, schon am Freitag vorbereitet, beziehungsweise nach Sabbatschluss auch wieder wegräumt, reinigt, versorgt, wie auch immer. Deine zweite Frage war, wird der Sabbat zum Sonntag, Sonntagisierung. Ich kenne den Ausdruck eigentlich gar nicht und weiß gar nicht genau, was du jetzt damit meinst oder verbindest. Ja? Ich denke, es ist für manche Christen umgekehrt. die feiern den Sonntag im Sinne eines Ruhetags, so wie wir den Sabbat feiern. Da wird aber der Sonntag sabbatisiert, unter Anführungszeichen, um hier ein Wort zu kreieren. Umgekehrt kenne ich das jetzt weniger. Vielleicht meint der eine oder andere damit, dass manche Leute, die den Sonntag so als freien, arbeitsfreien Tag, schulfreien Tag genießen, jetzt auch den Sabbat verbringen, ohne Gottesdienst und Bibel und Gott oder Mission oder geselliges Zusammensein. Und das wäre natürlich schade, wenn das bei uns in der Adventgemeinde passiert, wenn der Sabbat als arbeitsfreier Tag zwar genossen wird, aber von seiner Heiligkeit und von seinem Segen verliert, weil wir eben ja, zum Fußballmatch ins Fußballstadion fahren und so weiter und so weiter. Ja? Da kann sich dann jeder drunter denken, was er will. Also ich würde sagen, wir sollten den Sabbat schon auch von seiner Heiligkeit und von dieser gesegneten Seite her sehen. Und dann kann er nicht zu einem alltäglichen, normalen Sonntag werden, wo ich vielleicht Rasen mähen tue oder ins Fußballstadion gehe oder sonst was mache. Ja? Da muss also schon dieser Unterschied auch gewahrt bleiben. Gut, ich sehe da noch eine Hand dort hinten. Und mein Vorschlag wäre, dass wir dann auch noch beginnen, uns das Neue Testament anzuschauen.
Wir lesen ja im Jesaja 58, Vers 13 noch, dass der Sabbat eine Lust heiß ist. Hier ist ja wahrscheinlich nicht die Lust beim Fußballspiel oder sonst irgendwelche andere Lust gemeint, sondern es ist gemeint, was im Psalm 37, Vers 4 steht, habe deine Lust an dem Herrn, der wird dir geben, was dein Herz dir wünscht oder was dein Herz wünscht.
Danke für diesen Hinweis. Gut, in einer Bibelstunde würde ich persönlich auch dann noch folgende Texte aus dem Neuen Testament verwenden. Matthäus 24, Vers 20. Wir werden uns das dann gleich noch im Detail alles anschauen. Das ist nur so der Überblick. Die Flucht soll nicht am Sabbat geschehen. Wir haben das gestern auch schon ganz kurz erwähnt. Was ist da gemeint? Wir werden uns das jetzt noch genauer anschauen. Markus Kapitel 2, die Geschichte, wo Jesus mit seinen Jüngern am Sabbat durch die Ähren geht und die Jünger beginnen, da ein paar Ähren auszureißen und auszumahlen und die Körner zu essen. Und wo Jesus dann in eine Diskussion mit seinen Zeitgenossen eintritt und ihm sagt, der Sabbat ist für den Menschen gemacht und ich, Jesus, ich bin der Herr des Sabbats. Auch das schauen wir uns noch genauer an. Lukas 4, Vers 16. Jesus geht nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Ist für mich also ein wichtiger Text, weil das, was Jesus tut, muss immer Vorbildwirkung für mich als Christ sein. Er ist Christus und ich bin Christ. Allein im Namen haben wir da schon eine Verwandtschaft. Und was Jesus tut, kann für mich nicht falsch sein. Lukas 23, der Schluss, wo eben Jesus schon tot ist und die Frauen am Sabbat ruhen. Auch das wollen wir uns noch ein bisschen genauer anschauen im Detail. Johannes 5, das ist jetzt eine Geschichte, wo ein Kranker am Sabbat geheilt wird. Das ist dieser Gelähmte, der da 38 Jahre lang krank, gelähmt ist und wo man sich wirklich die Frage stellt, warum provoziert Jesus hier? Hätte Jesus dem guten Mann nicht sagen können, doch kein Problem, wenn ich morgen noch einmal vorbeikomme, diesen einen einzigen Tag wirst du auch noch aushalten und dann machen wir das Wunder und dann kannst du nach Hause gehen und dann regt sich niemand drüber auf. Ja? Und Jesus wollte hier offensichtlich eine Botschaft auch für seine Zeitgenossen austeilen und weitergeben. Und dann würde ich noch ein paar Texte aus der Apostelgeschichte lesen. Apostelgeschichte 13 bietet sich das sehr an. Wir werden das noch aufschlagen, wo eben Paulus auf Missionsreise ist, am Sabbat in die Synagoge geht und einen Sabbat nach dem anderen dann predigt und wo dann auch vermerkt wird, dass nicht nur Juden zuhören, sondern die ganze Stadt, auch die Griechen zuhören. Also Paulus macht es nicht nur um der Juden willen am Sabbat, sondern er macht es grundsätzlich am Sabbat, dass er die Synagoge besucht, weil das eben auch im Neuen Testament nach wie vor der richtige Tag für den Gottesdienst ist. Gut, das so ein kurzer Überblick von den wahrscheinlich allerwichtigsten Versen. So, jetzt sind wir im Neuen Testament angekommen und wir wollen uns da, weil das Neue Testament ja umstritten ist, doch heute und morgen speziell für das Neue Testament Zeit nehmen. Bevor wir Pause machen, schauen wir uns da ein paar grundsätzliche Sachen an. Der Sabbat im Judentum zur Zeit des Neuen Testaments. Wir haben das schon im Jubiläenbuch gesehen. Der Sabbat wird mit vielen Geboten umgeben. Der biblische Sabbat wird mit Zusatzgeboten, von denen Jesus dann einmal sagen wird, das sind zum Teil alles nur Menschengebote, geschützt. Das Anliegen war gut, aber die Auswirkungen waren sehr schlecht. Es gab zum Beispiel zum Sabbat 40 Hauptgesetze und davon waren 39 Verbote. Das darfst du nicht und das nicht und das nicht und das nicht und immerhin 39 Mal. Und ein einziges Gebot, aktiv was zu tun, und das war die Aufforderung, in die Synagoge zu gehen. In der intertestamentaren Zeit, also zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, beobachtet man eine immer detaillierter werdende Aufzählung von Sabbatgeboten im Judentum bis hin zu den rabbinischen Gesetzen in der Mishna. Die Mishna ist also ein altes jüdisches großes Werk, das so im 2. Jahrhundert nach Christus dann schriftlich niedergeschrieben wurde, wo die Rabbis zu Wort kommen, wo dann das jüdische Leben geregelt ist und natürlich auch vieles zum Thema Sabbat zu finden ist. Ich habe da eine Auflistung mit diesen 39 verbotenen Dingen. Was ist verboten? Erstens, zu säen, zu pflügen, zu mähen, Garben zu binden, zu dreschen, Getreide zu schwingen, das Reinigen der Ernte, das Mahlen, das Sieben, das Kneten, das Backen, das Scheren, das Waschen, das Klopfen von Wolle, das Färben von Wolle, das Spinnen, das Weben. Und wir könnten diese Liste jetzt bis zu Ende lesen. Ja? Und wir merken, das kommt also aus dem Alltag, was die Leute damals so getan haben und wie sie gearbeitet haben. Und da wurde einfach alles aufgelistet, damit man ja nichts übersieht, was verboten ist. Ja? Wenn wir da weiter unten schauen, im Punkt 32, es war zum Beispiel verboten, zwei Buchstaben zu schreiben. Ja? Ich weiß nicht warum, ich habe mich da jetzt nicht kundig gemacht. Ja. Also ein Buchstabe war scheinbar gerade noch erlaubt, aber zwei Buchstaben, das war schon zu viel des Guten. Ja. Oder auch einen Buchstaben auszuradieren, um eben einen zweiten Buchstaben zu schreiben. Und wir merken, das wirkt sich jetzt schon wirklich bis in Details des Lebens aus, wo wir uns fragen, war das wirklich ein Problem für den Sabbat? Ja? Ich meine, es wurde dann diskutiert, und das steht jetzt nicht in dieser Liste drinnen, nicht? Darf ein Ei, das vom Huhn am Sabbat gelegt wurde, gegessen werden? Ja oder nein? Weil es war ja immerhin das Produkt einer Arbeit, sprich des Eierlegens, ja? Und damit ein Produkt einer Sabbatübertretung. Darf man das essen? Die zweite Frage, die sich dann gestellt hat, wenn ich es als Jude nicht esse, darf ich es vielleicht einem Heiden verkaufen? Und so wurde also hier sehr merkwürdig viel um den Sabbat herum an Geboten erfunden. Das ist das, was das Judentum zur Zeit Jesu und der Apostel wahnsinnig beschäftigt hat. Und wir merken, man hatte furchtbare Angst, irgendwie einen falschen Handgriff zu tun, weil das konnte sehr schnell als Sabbatübertretung von irgendjemandem ausgelegt werden. Ich habe da eine Frage, eine Hand gesehen, bitte. Es gab sogar Leute, die behauptet haben, ich darf meine Wohnung überhaupt nicht verlassen. Andere haben wenigstens diesen Kompromiss des Sabbatwegs gefunden, der circa 800, 900 Meter weit war. Ja? Und andere haben gesagt, nein, nicht einmal das ist erlaubt. Ja? Und trotzdem hat man gleichzeitig die eigenen Gesetze, die man erfunden hat, auch versucht, wieder außer Kraft zu setzen. Der Sabbatweg als Beispiel. Nicht? Ich darf also nicht mehr als diese 900 Meter circa gehen, aber wenn ich jetzt ein Reittier nehme, auf dieses Reittier einen Wasserschlauch lege und mich oben drauf setze, dann ist das keine Reise mehr im Sinne von gehen oder auch reiten, sondern dann ist es eine Schiffsreise. Ich bin hier oben auf dem Wasser und dann darf ich also ein bisschen mehr als diesen Sabbatweg zurücklegen. Ja? Und ihr lacht, ja? Aber das waren Dinge, die die Leute ernsthaft beschäftigt haben. Ja? Und wir merken, wenn wir uns solche Beispiele anschauen, wie kompliziert der Sabbat wurde. Und es war keine Spur von Lust und Wonne mehr, sondern es war die reine Angst, wenn ich es jetzt ernst nehme, irgendwo irgendetwas vielleicht falsch zu machen. Und man hat lieber gar nichts mehr gemacht und ist nicht mehr zu Hause gesessen, um hier ja nicht in den schlechten Ruf zu kommen, den Sabbat absichtlich, sowieso nicht vielleicht, aber unabsichtlich irgendwie mit einem Schritt zu viel oder einem Buchstaben zu viel, den ich schreibe, zu übertreten. Bitte. Der Punkt 26, Schlachten.
Ja, Schlachten. Was haben denn die Priester dann am Sabbat getan? Wurden dort keine Opfer gebracht?
Das waren jetzt, die Priester waren ja ausgenommen von dem. Ich glaube, es geht hier ums private Schlachten eines Tieres, um es zu essen. Nicht als Opfer im Tempel. Da gab es ja auch ein spezielles Sabbat-Opfer, das die Priester verrichten mussten. Ja? Also ich glaube, es geht mehr um den privaten Gebrauch von Fleisch. Und da war also Schlachten verboten. Schauen wir noch einmal weiter. Was sagt Ellen White? Und da gibt es natürlich im Buch Das Leben Jesu einige Zitate. Und ich habe hier einfach eins herausgenommen. Das Leben Jesu, Seite 188. Lesen wir, was sie sagt. Die Juden hatten das Gesetz so entstellt, dass daraus ein knechtisches Joch geworden war. Ihre sinnlosen Vorschriften boten anderen Völkern Anlass zum Spott. Und es gibt tatsächlich zeitgenössische Quellen von römischen und griechischen Schreibern und Historikern, die sich so ein bisschen lustig machen über die Juden, ja, die faul sind, weil sie am Sabbat nichts tun und arbeiten. Ja. Und das war wirklich kontraproduktiv für die Mission. Die anderen haben sich lustig gemacht über die Juden. Besonders der Sabbat war durch allerlei sinnlose Verbote so eingeengt worden, dass sie für ihn als den heiligen, ehrwürdigen Tag des Herrn keine Freude mehr empfanden. Die Schriftgelehrten und Pharisäer hatten seine Befolgung zu einer unerträglichen Last gemacht. Einem Juden war es zum Beispiel nicht erlaubt, am Sabbat ein Feuer oder auch nur eine Kerze anzuzünden. Die Folge war, dass die Bevölkerung für zahlreiche Dienstleistungen, die ihr selbst durch die bestehenden Vorschriften verboten waren, Heiden zu Hilfe nehmen musste. Es wurde nicht bedacht, dass derjenige, der andere mit unerlaubter Arbeit beauftragt, sich ebenso schuldig macht, als hätte er sie selbst ausgeführt. Die Juden meinten, das Heil sei nur ihnen vorbehalten und die bereits hoffnungslose Lage aller Nichtjuden könne durch nichts verschlimmert werden. Also, holt man sich den Heiden, der eben dann das Feuer oder die Kerze anzündet, der ist sowieso fürs ewige Feuer und nicht fürs Paradies gedacht. Und dann ist es auch schon egal, ob er jetzt den Sabbat einhält oder nicht einhält. Also ein Zitat von vielen, die wir hier in dem Buch Das Leben Jesu finden könnten. Gut, ich würde sagen, schauen wir uns noch ganz schnell Matthäus 24, Vers 20 an, bevor wir dann eine Pause machen. Matthäus 24, Vers 20 ist für mich wahrscheinlich der deutlichste Text, das im Neuen Testament, auch nicht von Jesus, auch nicht von Matthäus, der das schreibt, dass Sabbat in irgendeiner Weise aufgehoben wurde. Wir haben das gestern schon kurz angedeutet, Matthäus 24, Vers 20 steht da mitten in dieser Endzeitrede. Jesus spricht von der Zerstörung Jerusalems, aber auch dann von der Wiederkunft. Und in diesem Abschnitt eingebettet ist dieser Vers 20. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Diese Endzeitrede Jesu wird ja auch in Markus 13 und Lukas 21 berichtet. Zum Teil sehr ähnlich, zum Teil gibt es dort oder da eine kleine Veränderung im Wortlaut oder eine Ergänzung. Aber diese Aussage über den Sabbat findet sich nur bei Matthäus. Gut, ich glaube, das ist wirklich der stärkste und beste Beweis, dass der Sabbat das ganze erste Jahrhundert hindurch Gültigkeit behielt. Und gestern habe ich einen Zeugen Jehova erwähnt, den ich da, einen älteren Herrn, den ich bei einem jungen Mann angetroffen habe, zufällig. Und mit diesem Text hat dann sogar er zugegeben, ja, bis ans Ende des ersten Jahrhunderts haben die Christen den Sabbat gehalten. Ja. Festgehalten werden muss auch die Tatsache, dass die Erwähnung des Sabbats von den Handschriften eindeutig abgesichert ist. Es gibt ja weit über 5000 Handschriften und Handschriftenteile zum Neuen Testament. Und gelegentlich gibt es da irgendwo im Wortlaut einen ganz kleinen Unterschied. Aber alle Handschriften, die Matthäus 24, Vers 20 beinhalten, haben den Sabbat dort erwähnt. Es ist also keine Diskussion möglich. Ist das ursprünglich im Text gestanden, ja oder nein? Es ist ursprünglich dort gewesen. Wie sehen denn nicht-adventistische Theologen diesen Text? Für uns ist er so klar und deutlich, dass man sagt, naja, da kommen wir nicht drum herum. Der Sabbat ist eindeutig gesichert, auch für die Zeit nach Jesus. Wie sehen das jetzt Nicht-Adventisten? Und es kann durchaus sein, dass wir irgendwann einmal auf eine Person treffen, die da gut informiert ist und uns solche oder ähnliche Argumente dann unter die Nase hält. Ein Argument lautet, die Christen hielten den Sabbat nicht mehr damals im Jahr 70, wie die Römer zerstört haben, und hatten daher Angst, am Sabbat fliehen zu müssen, weil das natürlich in der feindlich-jüdischen Welt aufgefallen wäre. Also Jesus sagt, wenn ihr jetzt fliehen müsst, alle anderen rundherum in Jerusalem sind ja Juden, und wenn ihr am Sabbat flieht, dann fallt ihr unter euren Judengenossen unangenehm auf und drum sollt ihr nicht am Sabbat fliehen. Könnt ihr das Argument nachvollziehen? Ja? Ich meine, ja, man kann das behaupten. Ich glaube nicht, dass das zutreffend ist. Ja? Ähnlich wurde argumentiert, dass Matthäus 24, 22 zeigt, dass Judenchristen in Judäa den Sabbat hielten. Matthäus schreibt ja sein Evangelium für Leute, die aus dem Judentum kommen. Es ist auch das erste Evangelium nach dem Alten Testament und schließt dort beim Alten Testament gut an. Es ist also für Juden oder Judenchristen geschrieben und soll solche Leute davon überzeugen, dass Jesus der Messias ist. Das ist das Anliegen vom Matthäus-Evangelium. Und jetzt wird behauptet, Matthäus schreibt es nur für Judenchristen. Das gilt aber nicht für die Heidenchristen. Ja, ist auch ein Argument. Ja? Die christliche Gemeinde des Matthäus hielt den Sabbat sehr streng. Nur diese Gemeinde des Matthäus hielt den Sabbat streng, wird behauptet. Es wurde gezeigt, dass Juden in der damaligen Zeit öfters am Sabbat flohen, ohne dass dies als anstößig empfunden wurde. Das kann man also im Makkabäerbuch nachlesen, das kann man auch bei Josephus nachlesen. Gestern in dem Filmabschnitt haben wir gesehen, dass sich da viele töten ließen, weil sie gesagt haben, am Sabbat kämpfe ich nicht und da wehre ich mich auch gar nicht. Ja? Allerdings haben die Juden dann die Meinung revidiert, zumindest Teile im Judentum, und haben gesagt, ja, wenn ich angegriffen werde, dann darf ich mich auch am Sabbat verteidigen. Und die nächste Frage war dann, darf ich auch einen Angriffskrieg am Sabbat führen? Manche Juden hätten auch das bejaht. Also Schlussfolgerung, die Gemeinde des Matthäus hielt den Sabbat, aber weniger streng als die Pharisäer. Das sind im Grunde alles nur Behauptungen, die nicht bewiesen werden können. Andere sagen, es betrifft die Flucht der Christen im jüdischen Krieg gegen den Rom. Das ist natürlich schon richtig. Aber dieser Text wäre sinnlos, hätte er nur für die jüdische Gemeinde in Jerusalem gegolten, behaupte ich jetzt. Und warum behaupte ich das? Er hätte sich nicht im Neuen Testament gehalten, wenn er nur für eine kleine Minderheit relevant wäre. Gibt es andere Vorschriften im Neuen Testament, die nur für die Christen in Ephesus oder in Korinth oder in Rom gültig sind? So etwas gibt es nicht. Ja? Alles, was im Neuen Testament geschrieben wird, egal von Petrus, Paulus oder von den Aposteln, die Evangelien geschrieben haben, war immer allgemein für alle Christen gültig. Daher sticht dieses Argument nicht, dass ich sage, das war nur eine Jerusalemer Situation, die ganz speziell war und nur die Christen dort betroffen hat. Das, glaube ich, daher stimmt nicht. Noch ein Argument. Es ist absurd, von Aussagen aus den Evangelien zu behaupten, dass sie nur für manche Christen verbindlich sind, aber nicht für alle. Ich meine, die Bergpredigt gilt doch für alle Christen, oder? Und der Missionsbefehl im Matthäus 28 gilt doch auch für alle Christen. Ja? Und so weiter. Wir könnten jetzt vieles aufzählen. Warum soll denn Matthäus 24 nicht für alle Christen gelten? Ich glaube, Matthäus 24, Vers 20, betet, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat, ist daher allgemein gültig, für alle Christen gültig. Jesus wollte, dass der Sabbat auch Jahrzehnte nach seiner Himmelfahrt von den Christen gehalten wird. Bedenken wir, Jesus stirbt im Jahr 31 und auch die Auferstehung ist natürlich im Jahr 31. Bis ins Jahr 70 vergehen rund 40 Jahre. Und im Jahr 70 sind Petrus, Paulus und andere schon längst den Märtyrertod gestorben. Sie konnten es nicht verändern. Sie hätten es nicht verändern können, weil Jesus ja gesagt hat, bis zu dieser Sache, wo die Römer kommen und Jerusalem zerstören. Der Krieg hat zwar mehrere Jahre lang gedauert, war auch 70 noch nichts zu Ende. Masada, diese Festung, wurde erst dann 73, 74 erobert. Es hat sich also über Jahre erstreckt, aber 70 wird Jerusalem endgültig belagert, zerstört, auch der Tempel zerstört. 70 ist also das entscheidende Datum. Und Jesus sagt, betet, dass eure Flucht nicht am Sabbat sein muss. Und sagt damit, dass das auch nach seiner Himmelfahrt weiterhin so sein